Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und heute gibt's eine Folge zu einem besonderen Indie-Spiel, was morgen, also an dem Tag, wo das veröffentlicht wird, morgen rauskommt, die Aufnahme findet, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, am Samstag statt, aber von daher kann es vielleicht mal sein, dass wenn wir von heute reden, dass wir dann nicht dabei bleiben, dass wir die ganze Zeit auf dem 27. sind, nur dass ihr nicht verwirrt seid. Und mit wir meine ich heute mich und den Daniel von Clockwork Origins, der das Spiel Cyber TD mit zu verantworten hat. Hallo Daniel.
Hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Und wie geht's dir jetzt so mit dem Release so ganz kurz vor dir?
Es ist ja jetzt unser viertes Spiel und ich bin trotzdem immer noch sehr nervös vor den Releases, weil ich nie wirklich abschätzen kann, wie es denn laufen wird. Und es ist natürlich auch auf dem letzten Drücker immer noch Arbeit zu tun.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie groß ist euer Studio? Wie viele seid ihr?
Wir sind jetzt seit März zu dritt. Davor habe ich es größtenteils alleine gemacht. Also mein Mitgründer Sebastian, der ist schon von Anfang an dabei, hat aber nur ein paar Stunden die Woche gearbeitet. Seit März haben wir jetzt noch einen zweiten Entwickler dabei. Und Sebastian ist seit Juli, glaube ich, auch voll eingestiegen. Und ansonsten haben wir noch ein paar Freelancer, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, zum Beispiel für die Grafikarbeit und Audio.
Ja, und ne, wenn man die Demo von Cyber TD schon angespielt hat, wird einem auffallen, dass ihr ja bei Audio und auch vor allen Dingen bei den Stimmen, keine Kosten und Mühen scheut. Zumindest in dem Sinne, dass das Ganze doch für ein Indie-Spiel extrem poliert auch klingt und auch wirklich sehr, sehr gut vertont ist.
Ja, da bin ich auch sehr glücklich mit. Das war auch ein richtiger Glücksgriff. Also wir arbeiten jetzt schon länger mit einem Tonstudio zusammen und hatten dann überlegt, das Ganze halt mal zu vertonen. Das war vom Budget her bei den vorigen Spielen immer nicht drin. Und ja, dann hatten wir halt das Glück, dass unser Sprecher, Vincent Fellow, kennt man ja mittlerweile wahrscheinlich ganz gut, Halbamerikaner ist und sowohl die englische als auch die deutsche Besetzung oder die Vertonung machen konnte, was dann vom Budget halt nochmal besser war für uns. Also wir mussten nicht zwei Sprecher bezahlen, sondern nur einen. Deswegen können wir auch eine deutsche Sprachausgabe mitliefern.
Ja, und die ist halt wirklich sehr, sehr gut gelungen, weil der gute Vincent spricht ja die KI Viking, die so ein bisschen, also so meine ganz persönliche Interpretation, also für mich so ein bisschen zwischen Gollum und Claptrap von Borderlands ist. Ne? Also in dem Sinne, dass sie ja so zwei Persönlichkeiten hat und vom Witz her und auch ein bisschen vom Ton her halt mich schon immer wieder an Claptrap auch erinnert hat.
Das ist tatsächlich Absicht gewesen, ja. Also ich wollte ihn die Claptrap haben. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er nicht zu nervig ist, weil Claptrap ja doch viele Leute genervt hat. Und haben ihn ein bisschen entschärft und haben halt als Gegenpol noch die zweite Persönlichkeit, die dann mehr so ein bisschen melancholischer ist, was dann mehr so von, ich glaube, Marvin heißt er, von Per Anhalter durch die Galaxis. Ja. inspiriert ist, oder Sebastian hat noch von Wizardry 8, da gab es auch einen Roboterbegleiter, den hat er noch so als Beispiel hergenommen.
Ja, okay. Ja, stimmt. Marvin ist auf jeden Fall da auch noch spürbar, sage ich mal. Und dem Setting so in so einer Cyberwelt, in so einer personalisierten, passt das ja auch sehr gut rein. Und wir haben es noch nicht erwähnt, aber das TD in Cyber TD steht für Tower Defense. Also von daher jetzt nicht unbedingt das erste Genre, in dem man halt, eine plappernde KI erwarten würde, die ganze Zeit mit einem spricht und die, ne, typisch für das Spiel, natürlich auch einen Körper hat. Also einen sehr kugeligen, aber einen Körper. ne, und Ja, auf jeden Fall sehr cool. Und ich muss sagen, nachdem ich, wir beide hatten ja auf der Gamescom auch schon so kurz miteinander gesprochen, nachdem ich dann wusste, dass es Vincent ist, wenn man dann drauf hört, dann hört man es auch so ein bisschen raus, die Stimme. Ne, dann ist es quasi nicht mehr nur noch Claptrap, sondern dann hört man auch wirklich den Vincent Fellow mit raus. Und ja, der ist im Moment, stolper ich in immer mehr kleineren bis ganz großen Projekten über den. Also er hat ja im Moment wirklich einen richtig guten Run. In einem Hörspiel habe ich ihn jetzt letztens auch noch gehört, hier bei der Rauhreif-Saga und ja, jetzt ganz, ganz frisch zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist ja Mortal Kombat rausgekommen, wo er ja auch den Sub-Zero spricht. Final Fantasy 16 brauchen wir, glaube ich, eh nicht erwähnen. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall, glaube ich, einen guten Zeitpunkt erwischt, ihn ins Spiel zu bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich wusste, wie unser Sprecher heißt, konnte ihn aber nicht zuordnen. Also, ich wusste nicht, wer Vincent Fellow ist. Und dann ist er plötzlich auf meiner Twitter-Timeline aufgetaucht und ich habe gesehen, er spricht den Hauptcharakter in Final Fantasy 16. Und da dachte ich mir,
ja.
Erstmal Sebastian gefragt, ist das der gleiche?
Schön.
Also ich war dann total überrascht, dass wir jetzt als Indie-Spiel halt einen Sprecher haben, der bei einer AAA-Produktion den Hauptcharakter spricht, weil das ist halt schon, also dann hat er sich ja auf jeden Fall schon bewährt. Es ist ja, nicht irgendwie ein Indie-Sprecher oder so, sondern es ist wirklich ein professioneller Sprecher, den wir jetzt haben. Und da war ich schon ziemlich stolz.
Da hat er sich die Lorbeeren verdient, auch bei euch dabei sein zu dürfen. Ja, und er ist ja auch bei Ratchet & Clank als Dr. Nefarious, ist er ja auch schon mit dabei gewesen. Also wirklich, wirklich ein guter Mann und wie gesagt, macht auch Spaß. Und ja, du sagtest schon, dass ihr ja auch andere Spiele gemacht habt und das haben die euch dann so ein bisschen den finanziellen Freiraum gegeben, um jetzt bei CyberTD ein bisschen in die Vollen zu gehen, oder?
Genau, wir sind mit jedem Spiel ein bisschen weiter gewachsen vom Scope her. Also wir haben vorher schon zwei Tower Defenses gemacht mit Element War 1 und 2. Und Tri-Six Infinite ist ein Fun-Racer, also quasi ein Endlos-Racer mit Power-Up-Mechanik wie Mario Kart, auch im gleichen Cyberspace wie jetzt CyberTD. Und ja, also jedes Projekt lief ein bisschen besser. Und dann hatten wir letztes Jahr einen Glücksfall, dass wir, also wir haben auf Stadia released und sind noch kurz bevor sie es beendet haben, ins Stadia Pro Abo reingekommen. Und da lief Tri-Six Infinite sehr, 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 sehr gut und hat uns dann ein gewisses finanzielles Polster geliefert, um jetzt das Studio wachsen zu lassen, CyberTT größer zu machen. Und ja, so hat sich das entwickelt.
Also war Stadia dann am Ende doch für was gut?
Dafür zumindest schon, ja.
Das ist ja schon mal schön. Ja, und ihr haut ja auch wirklich auf allen möglichen Plattformen raus. Was mich persönlich sehr begeistert hat als Steam Deck-Benutzer, war halt auch, wie sehr CyberTD fürs Steam Deck halt optimiert ist. Sei es jetzt, was so Auflösungen oder Framerate oder solche Klamotten angeht, dass man einfach wirklich sieht bei den Einstellungen, guck mal, da wusste jemand wirklich einfach, was das Steam Deck ist und ich glaube, die eine Einstellung heißt ja irgendwie auch, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall auch direkt irgendwas mit Steam Deck, wo man dann einfach auch als nicht so ganz ja, erfahrener Benutzer, aber einfach direkt weiß, okay, wenn ich das auf dem Steam Deck spielen will, muss ich einfach die und die Einstellung nehmen.
Genau, ich habe letztes Jahr mir selber ein Steam Deck gekauft, beziehungsweise für die Firma, und habe dann die alten Spiele noch darauf portiert, also Presets angelegt und noch ein paar Sachen gefixt, weil ja die Aspect Ratio auch wieder anders ist als 16:9. Und wir hatten einen Tester bei uns im Team, oder beziehungsweise externen Tester, der sehr viel auf dem Steam Deck getestet hat und von dem kommt dann auch jetzt das Preset, also die Grafikeinstellungen für das Steam Deck Preset. Genau, also es wurde häufiger mal angefragt, ob es dann auf dem Steam Deck läuft und wir können sagen, ja. Also wir sind nicht verifiziert von Valve, aber wir haben von unserer Seite getan, was geht oder was wir wussten und ja, wenn nach Release noch was auffallen sollte, werden wir es auch noch anpassen.
Ja, also ich muss auch sagen, es läuft auch wesentlich besser auf dem Steam Deck als so manches, was offiziell verifiziert ist, also wo man dann doch nochmal über ein paar Sachen stolpert. Ne? Und ja, finde ich auf jeden Fall cool und ich denke mal, so lange wird es wahrscheinlich mit der Verifizierung auch nicht dauern. Weiß ich, könnt ihr da aktiv irgendwas von eurer Seite machen oder müsst ihr quasi warten, bis Valve dann irgendwann mal sich das Spiel vornimmt und sagt, oh, das erfüllt unsere Anforderungen?
Ja, genau, das geht komplett von denen aus. Beziehungsweise, wenn man wahrscheinlich erfolgreich genug ist, habe ich mal gehört, gibt es einen Button, wo man es einreichen kann, dass die es prüfen. Das habe ich jetzt noch nicht persönlich gesehen bei unseren Spielen. Aber prinzipiell, je erfolgreicher das Spiel ist, desto schneller wird man geprüft.
Ja, ich hab mitbekommen bei Domekeeper seinerzeit, da war es halt auch so, das funktionierte auch vom Fleck weg super auf dem Steam Deck und bei denen ist es dann beispielsweise ja nicht gescheitert, das wäre jetzt das falsche Wort, aber bei denen hakte es dann noch daran, dass irgendwie mit dem Speichermanagement musste noch was angepasst werden und mit irgendeiner Schriftgröße, die in irgendeinem Unterbildschirm von einem Unterbildschirm quasi zu klein aufgelöst war, laut Valve. Und ja, als diese Sachen dann behoben waren, da haben die dann auch ihre Verifizierthäkchen bekommen. Ja, da drücke ich euch auf jeden Fall auch die Daumen, dass das bei euch sich schnell ergeben wird. Wie bist du denn so auf dieses Setting mit dieser Cyberwelt gekommen? Du hast ja jetzt schon gesagt, das ist ja jetzt schon das zweite Spiel mit dem Setting. Das scheint dich ja schon ein Stück weit zu faszinieren.
Naja, zum einen bin ich natürlich Informatiker, das heißt affin, was das ganze Computerthema angeht. Da passt Cyberspace natürlich gut rein. Zum anderen habe ich damals in der Uni noch während meines Informatikstudiums ein Praktikum gemacht, wo wir eine eigene Game Engine entwickelt haben und damals auch den Vorgänger von Tri-Six Infinite als Demo-Projekt dafür. Und ja, das hat eben im Cyberspace auch schon gespielt. Und also Tri-Six steht für Tron und I-6 Engine, das war der Lehrstuhl oder die Engine von dem Lehrstuhl, an dem ich da war. Also die Inspiration ist klar Tron gewesen für dieses Cyberspace-Setting. Und ja, ich meine, Tron ist cool. Es gibt nicht viel im Cyberspace, das heißt, es ist auch noch relativ unique. Ja, also das war so das Ganze, sich ein bisschen abheben von der Masse. Und es ist halt einfach ein cooles Setting, wo man viel machen kann und wo es nicht viel gibt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war auch so ein bisschen, deswegen bin ich da auch so ein bisschen drüber gestolpert, weil so, ja, irgendwie so Ende der 90er, da war ja dieses ganze Ding so mit Cyberspace und Hackern und so, war da ja doch gerade so bei Hollywood-Filmen noch häufiger mal Thema. Aber ja, wie du sagst, heutzutage gibt es da eigentlich nicht mehr viel. Und auch das, was es damals gab, ja, schränkt jetzt diese Welt ja nicht besonders ein, sondern du hast ja eigentlich alle Möglichkeiten, die du haben willst. Ne? Und durch diese, ich nenne es jetzt mal vermenschlichten Aspekte, ne, dass es dann so die Cyberspace-Community gibt und die KI, die lebt und die Bugs, die halt dann als Gegner da sind. Das kann man ja theoretisch, kann man das ja endlos weiterspinnen. Also ihr könntet ja, wenn ihr es drauf anlegen wolltet, könntet ihr ja beim nächsten Spiel auch sagen, so, wir machen jetzt ein MMO im Cyberspace oder was auch immer.
Ja, genau.
Das ist schon,
da ist eine Menge Potenzial da.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ihr könnt euch natürlich auch grafisch so ein bisschen ausleben, weil wer will euch sagen, dass das und das eben nicht so aussieht in halt wirklich einer Welt, die eigentlich komplett der Fantasie entspricht. Also man muss ja, glaube ich, nur einfach so ein paar optische Aspekte, die man einfach so mit Cyberspace verbindet, nicht zuletzt dank Tron, ne, so ein bisschen so dieses Neonartige und so und vielleicht ein paar klare Linien und solche Sachen, dann hat man ja eigentlich im Kopf des Spielers schon eine glaubhafte Cyberspace-Welt geschaffen. Nicht, dass ich jetzt eure Leistung da irgendwie schmälern möchte. Das sind jetzt einfach nur so meine Gedanken dazu. Ja, wie lange seid ihr jetzt insgesamt schon als Studio aktiv? Also du erstmal am Anfang?
Also gegründet offiziell haben wir das Studio im April 2018. Ich habe vorher an Elementor 1 schon gearbeitet, seit 2016 ungefähr mit dem Projekt und 4 Jahre vorher schon an der eigenen Engine damals noch. Mittlerweile ist wir auf Unity umgestiegen. Also uns gibt jetzt als Studio 5,5 Jahre. Oh, so richtig offiziell.
Aber da sprichst du ja gerade mit Unity ein heißes Eisen momentan an. Wie ist denn so deine Meinung zu dem, was Unity da aktuell so kommuniziert, was das zukünftige Preismodell angehen soll?
Naja, sie sind ja mittlerweile wieder zurückgerudert. Es war absehbar, dass sie das machen werden, also zurückrudern. Es war keine schöne Ankündigung, weil ich ja auch, als das aufkam, gerade im Urlaub war. Und dann sehe ich da diese News aufploppen und denke mir, oh, das ist aber gar nicht gut. Ich habe mich dann im ersten Moment drüber geärgert, dann habe ich es erstmal sacken lassen, mir gedacht, okay, erstmal gucken, weil, also ich habe schon erwartet, dass sie zurückrudern, weil sie es so, wie sie es angekündigt haben, gar nicht umsetzen können. Mittlerweile, was sie angekündigt haben, ist, ja, also das Hauptproblem ist ja, dass sie solche Sachen ankündigen, das versuchen rückwirkend wirksam zu machen und damit halt das Vertrauen von den Entwicklern bespielt haben. Die eigentliche Änderung, die sie machen wollten, wäre jetzt für uns unproblematisch gewesen. Das hat halt vor allem auf den Free-to-Play-Markt abgezielt. Und für normale Bezahlspiele ist es gar nicht so schlimm gewesen. Es gab halt einen riesen Aufschrei jetzt, deswegen trotzdem.
Ja, also ich habe es ja so quasi nur so von der Seitenlinie aus beobachtet. Und mein Gedanke war halt auch so, rückwirkend, wie soll das denn jetzt bitte gehen, dass sie die Leute dazu verpflichten, da rückwirkend quasi einzuwilligen. Und der spannendste Teil, den ich fand, aber das ist, glaube ich, auch der Teil, wo sie mittlerweile auch komplett zurückgerudert sind, dass es ja hieß, wenn ein Spiel dann zum Beispiel im Xbox Game Pass drin ist, dann müsste ja nicht der Entwickler bezahlen, sondern die Plattform, die das Spiel anbietet. Wo ich mir irgendwie nur so gedacht habe, Moment mal Leute, eure Vertragspartner sind aber nicht die Plattformen, sondern die Entwickler. Das heißt, die einzigen, von denen ihr euch das Geld holen könnt, sind die Entwickler. Ob die dann wiederum eine Möglichkeit haben, zum Beispiel von Microsoft oder sonst wem, sich das dann auch wiederum zurückzuholen, das sei mal dahingestellt, weil auch da gibt es ja gültige Verträge. Also,
ja, also
das ist schon spannend. Das war
auch, also ich weiß nicht, was Unity sich dabei gedacht hat, die Ankündigung, so wie sie sie gemacht haben, rauszuhauen, weil das war einfach von hinten bis vorne überhaupt nicht durchdacht. Also das mit den Installationen hätten sie nicht umgesetzt gekriegt. Dass die Plattformhalter was bezahlen müssen, ist absoluter Quatsch. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur schlecht formuliert war, ob sie mit Distributor halt den Publisher gemeint haben, aber Distributor wäre halt tatsächlich Steam, Xbox eigentlich. Also es war von hinten bis vorne einfach nur Quatsch, was sie da gemacht haben.
Ja, und ich glaube, dass sie sich da auch wenn sie jetzt zurückgerudert haben, wie du schon sagst, dieser Vertrauensverlust, der sich da eigentlich dadurch ergeben hat, ich weiß nicht, ob man da so schnell die Brücken wieder aufbauen kann, die man da jetzt eingerissen hat.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und wir sind jetzt ein Stück weit abhängig da, von Unity, weil wir halt die letzten 7 Jahre da eine, also unsere komplette Toolchain und sowas aufgebaut habe, damit wir halt unsere Spiele auch relativ leicht portieren können auf alle möglichen Plattformen. Und das jetzt auf eine andere Engine zu portieren, wäre halt ein wahnsinnig großer Aufwand für uns, den wir einfach finanziell gar nicht stemmen könnten gerade. Deswegen ist für uns auf eine andere Engine switchen jetzt nicht mal schnell gemacht, wie es jetzt viele andere angekündigt haben. Aber wenn ich jetzt neu starten würde, mir eine Engine aussuchen müsste, wäre Unity relativ weit unten in der Prioritätenliste.
Ja. Ja, und ich habe halt auch so ein bisschen mitgelesen, dass so in diversen Studiengängen und so, die so Richtung Game Design und so abzielen, dass da ja Unity bisher immer eigentlich ein ziemlich großes Standbein war, dass da eigentlich sehr viel mit Unity gemacht wurde. Und ich vermute mal, dass man auch an der Stelle natürlich sagen wird, naja, wenn wir davon ausgehen müssen, dass unsere Entwickler ja dann später auch nicht mit Unity arbeiten, weil das einfach zu riskant ist, dann ergibt es ja für die auch weniger Sinn, sich im Studium also sehr auf Unity zu konzentrieren, wie das vielleicht bislang der Fall gewesen ist.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Ne? Und das ist ja dann so ein Stück weit eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn ich natürlich dann als Studierender oder Studierende im Studium nicht so viel mit Unity mache, dann wird natürlich mein Drang, später Unity einzusetzen, noch geringer sein. Also, ja, wie gesagt, da haben sie sich, glaube ich, echt keinen Gefallen mitgetan, egal wie sie es jetzt tatsächlich weiter umsetzen.
Ja, der Schaden ist erstmal angerichtet. Dann kriegen sie es so schnell nicht wieder weg.
Also mir persönlich geht es jetzt so, wenn ich irgendein Indie-Spiel anschmeiße und ich sehe dann am Anfang irgendwie hier, weiß nicht, powered by Unity oder so, dann zucke ich direkt so ein bisschen zusammen und denke so direkt so, oh, die Armen, hoffentlich haben die jetzt keine schlaflosen Nächte wegen der Engine. Ja, also teilweise wurde ja auch auf Twitter von kleineren Studios dann so ein bisschen augenzwinkert geschrieben, so, hey, ihr könnt jetzt bis zum 1. Januar könnt ihr noch unser Spiel runterladen und hätten sie wahrscheinlich auch nicht so durchgezogen, aber ja, da sind schon viele, viele Horrorszenarien, glaube ich, so am Horizont aufgetaucht. Ich glaube, wofür das auf jeden Fall ganz gut war, also so aus meiner Sicht jetzt, ist, dass halt auch, man insgesamt so die Diskussion eher so ein bisschen befeuert, dass man sagt, weil es kam ja ganz schnell, kamen ja dann so die Rufe, die gesagt haben, ja, dann geht doch einfach auf die Unreal Engine oder auf irgendeine andere. Aber dann hat man ja im Zweifelsfall, ne, durch diesen Vertrauensverlust, der jetzt entstanden ist, steht man ja mehr oder weniger vor demselben Problem. Weil auch dann müsste man ja sagen, wenn ich mich jetzt komplett auf die Unreal Engine nur noch einschieße, ja, ich weiß ja nicht, ob nicht da dann man auch irgendwann auf die Idee kommt zu sagen, hey, wir ändern da jetzt die Vorgaben, die Voraussetzungen, und das muss ja nicht mal nachträglich sein, aber so in Zukunft. Und ja, sich so abhängig von einer Engine machen, ich glaube, da ist jetzt so ein gewisses Bewusstsein entstanden, dass das gefährlich sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, es kann bei jeder Engine passieren und nur auf eine festgelegt zu sein, ist immer ein bisschen riskant. Viele haben jetzt gesagt, man soll doch einfach Godot nehmen, weil das halt Open Source ist und man dann solche Probleme gar nicht reinlaufen kann. Da hat man dann halt wieder potenziell andere Probleme. Es gibt keine Lösung, die immer funktioniert.
Nee, und ich sag mal so, klar, es könnte, und das sag ich natürlich jetzt mit allem Sarkasmus, den ich nur zur Verfügung habe, es könnte natürlich auch einfach jedes Studio die eigene Engine machen, dann wäre das Problem gar nicht da. Aber es wird ja seinen Grund haben, warum diese Engines so beliebt sind. Also wenn man das mal eben so selber machen könnte, dann würde es wahrscheinlich auch jeder mal eben machen.
Ja, genau. Also man muss ja bloß mal schauen, wie viele Entwickler bei Unity oder Unreal arbeiten oder an den Engines arbeiten. Und wenn man was auf dem gleichen Level selber machen will, dann braucht man halt sehr, sehr, sehr viel Geld. Und was man nicht braucht, wenn man die Engine einfach nutzt.
Also das braucht man dann vielleicht im Nachhinein, wenn die auf ganz verrückte Ideen kommen, wie jetzt. Aber
wobei das immer noch deutlich billiger sein dürfte, als die Engine selber zu entwickeln. Also je nachdem, welche Ansprüche man hat. Wenn man jetzt natürlich irgendwie ein 2D-Spiel macht, dann ist es viel leichter. Aber wenn man jetzt realistisch aussehendes AAA-Spiel machen will, dann kann man das vergessen.
Ja, vor allem, wenn man vielleicht dann auch noch eine etwas flexible Engine haben will, weil gerade was so Unity angeht, ich sag mal, Unity ist ja in der Öffentlichkeit auch immer so ein bisschen, also es war zumindest so mein Eindruck, auch immer so ein bisschen verschrien worden als, ach ja, guck mal, jeder arbeitet da irgendwie mit Unity, das und das ist typisch Unity, das und das ist typisch Unity, wahrscheinlich von Leuten, die da ähnlich wie ich gar keine Ahnung haben. Und aber man muss ja, glaube ich, schon sehen, ja, wenn dass so eine Engine ja schon ganz schön flexibel sein muss, wenn so viele so unterschiedliche Spiele damit gebaut werden können, dann kann die Engine ja nicht so schlecht sein. Ne? Und wie wir, und mit solchen Engines werden ja, glaube ich, auch im Zweifelsfall nicht ausschließlich Spiele programmiert, sondern ja auch noch andere Anwendungen. Also.
Genau. Also sowohl Unreal als auch Unity gehen ja auch ein bisschen in den Videomarkt. Also dann ja, Filmsequenzen und alles Mögliche oder CGI für Filme auch erstellen und solche Sachen. Aber ja, generell die Flexibilität, klar, das ist auch wieder so eine Sache, die Fluch und Segen zugleich ist. Unreal ist viel spezialisierter auf First-Person-Spiele zum Beispiel. Also wenn man einen Shooter machen will, dann sollte man vielleicht eher Unreal nehmen, weil die halt da schon ja, ganz viele Templates mitliefern für First-Person-Controller und solche Sachen, dass man die nicht mehr komplett selber entwickeln muss. Während Unity, da hast du einfach, ja, kannst du machen, was du willst, aber du musst halt viele so grundlegende Funktionalitäten erstmal selber machen oder aus dem Asset Store holen. Und gerade dieser Asset Store ist halt auch so ein Problem, deswegen hat Unity auch teilweise einen schlechten Ruf, weil viele Leute halt sich da Sachen zusammen basteln aus dem Asset Store, ohne es groß anzupassen, das hochladen und dann sehen halt die Spiele immer alle gleich aus oder haben die gleichen Assets und was weiß ich.
Ja, wobei, wenn ich so überlege, also das ist zwar jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber als man quasi an der Unreal Engine so gar nicht vorbeigekommen ist, da gab es ja den Vorwurf, dass das alles gleich aussieht, ja auch ein Stück weit. Und ich sag mal, wenn ich so überlege, ich glaube, das erste Spiel damals, was ich so bewusst mitbekommen habe, oder ja, also nicht das, also andere Spiele habe ich auch schon bewusst mitbekommen, aber das erste Mal, dass ich wirklich bewusst mitbekommen habe, da steckt die Unreal Engine her, bei einem Spiel, das nicht Unreal hieß, das war, glaube ich, bei Gears of War und ja, danach dann zum Beispiel bei einem Batman Arkham Asylum, wo man dann auch dachte, so, hör mal, diese komplett überbreiten Schultern, die alle Charaktere bei Arkham haben. Das erinnert mich jetzt schon ein bisschen so an die Gears. Also,
ja, das stimmt.
Da hat man dann schon so eine gewisse Gleichförmigkeit drin gehabt, aber ja, ich weiß gar nicht. Wir haben vorhin so salopp gesagt, sich nicht auf eine Engine dann so zu fixieren. Ist es denn eine praktikable Lösung für ein Spiel, mehrere Engines zu benutzen oder muss man sich da schon eigentlich auf eine konzentrieren?
Naja, für ein Spiel schon. Also du kannst ja nicht verschiedene Aspekte von dem Spiel in verschiedenen Engines machen. Also das ist ja immer ein komplettes Framework, wo alles mit drin ist. Also Grafik, Physik, Netzwerk und so weiter. Aber man kann natürlich für jedes Spiel, das man entwickelt, immer die Engine wechseln und dann die nehmen, die am besten dazu passt. Also wenn wir jetzt einen First-Person-Shooter machen würden, das wäre dann nicht Unity für nehmen, sondern zum Beispiel Unreal.
Haben wir jetzt quasi, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, wir haben jetzt quasi schon inoffiziell bestätigt, euer nächstes Spiel wird ein First-Person-Shooter. Wobei sich das ja durchaus für das Setting auch anbieten könnte. Ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Gibt es denn schon, also auch wenn jetzt quasi das eine Baby erst das Nest verlässt, aber gibt es denn schon so Ideen, womit ihr weitermachen wollt? Oder vielleicht auch schon mehr als Ideen? Oder?
Also das nächste große Projekt, was wir angehen werden, wird Tri-Six Arena sein. Das ist dann der Nachfolger zu unserem Fundraiser. Der geht dann mehr Richtung Online-Multiplayer und dann Arena-Schlachten. Also so wie der Battle-Mode in Mario Kart, kann man sich das vorstellen. Genau, in die Richtung wird es dann gehen, auch wieder im Cyberspace.
Ja, klingt auf jeden Fall schon gut. Klingt auch aus meiner Sicht gerade auch so mit diesem Multiplayer-Aspekt und so. Wäre natürlich was sich vielleicht auch bei sowas wie dem Game Pass oder so anbieten könnte.
Auf jeden Fall, ja. Gerade beim Multiplayer ist ja wichtig, dass man eine gewisse Masse an Spielern hat, damit die Leute nicht ewig auf Matches warten müssen. Da ist sowas natürlich sehr hilfreich.
Vielleicht sollte man da mal die Äuglein aufhalten. Ich würde jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn ich beim nächsten ID at Xbox Video euch dann irgendwie auch sehe.
Aber es wäre schon schön, mal da genommen zu werden.
Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern ihr da so Einblicke habt, aber es wird ja gerne, gerade so von Leuten, die den Game Pass nicht mögen, wird ja immer gerne so ein bisschen das Bild gezeichnet, dass da die Entwickler eigentlich über den Tisch gezogen werden, weil die da mit so einem Mini-Budget abgespeist würden. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch immer häufiger Indie-Entwickler, die sagen, hey, den und den Scope hätte unser Spiel gar nicht bekommen, wenn wir nicht gewusst hätten, das Spiel kommt in den Game Pass und wenn wir nicht das entsprechende Budget auch gehabt hätten. Wie ist da so deine Meinung? Oder?
Also ich habe jetzt keinen Einblick aus erster Hand. Ich habe nur auch viel gehört dazu. Also es ist wohl so beim Game Pass, oder war zumindest so, da scheint es auch abzunehmen, dass man halt vorher schon, also Microsoft macht irgendwie eine Schätzung, wie viel wird das wohl gespielt, und die Zahlen sind dann wohl sehr großzügig, die man da kriegt. Und die kriegt man halt vor Release bereits. Das heißt, man kann das Spiel dann größer machen. Das haben, glaube ich, die Everspace 2 Entwickler mal erwähnt, dass sie ihr Spiel gar nicht so groß hätten machen können, wenn sie halt nicht diesen Game Pass-Deal gekriegt hätten. Diese Summen scheinen immer weiter abzunehmen. Und ich weiß nicht, wie lange es die noch gibt oder ob sie dann quasi sagen, ja, ihr könnt euer Spiel in Game Pass veröffentlichen und werdet dann halt einfach danach bezahlt, wie viel es gespielt wurde im Vergleich zu den anderen Spielen. Also bei Stadia lief es halt so ab, dass es einen Topf gab pro Monat, und alle Stadia Pro-Spiele, die da drin waren, haben dann halt, je nachdem, wie viel sie gespielt wurden, einen Teil davon gekriegt. Und so wird es wahrscheinlich längerfristig beim Game Pass auch laufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Netflix und so oder Spotify zum Beispiel so ähnlich funktionieren. Ja, also das wird es wahrscheinlich längerfristig sein. Und dann ist halt die Frage, ob es noch so profitabel sein wird. Ich meine, Microsoft will damit ja auch Gewinn machen. Das heißt, die werden die Margen dann schon möglichst niedrig ansetzen für die Entwickler.
Und die müssen ja im Moment auch ein bisschen Geld sparen für Activision Blizzard.
Das stimmt.
Wie sieht's denn mit CyberTD aus? Ist da noch irgendwie was so an DLCs oder sowas geplant oder Portierungen oder wie ist die Zukunft von CyberTD?
Also portierungenmäßig ist nichts weiter konkret geplant gerade. Also wir haben mal überlegt, ob es vielleicht noch auf Mobile bringen, weil es da halt auch ganz gut funktionieren würde, weil man es ja ganz gut nebenbei spielen kann. Aber ansonsten, ich meine, wir haben ja die wichtigsten Plattformen alle schon abgedeckt mit Steam, Xbox, PlayStation, Switch und Epic Store. Das heißt, da steht jetzt für uns nichts an. Also wir würden es gerne noch in die Cloud bringen, weil wir da halt auch durch Stadia eben eine gewisse Community haben. Aber ja, da müssen wir halt warten, bis wir mal irgendwo genommen werden. Contentmäßig haben wir sehr viele Ideen, die wir noch machen könnten, sowohl für Gratis-Updates als auch für DLCs. Da hängt es für uns ein bisschen davon ab, wie halt jetzt der Launch läuft. Wenn es keiner spielt, dann brauchen wir da auch nicht groß Content nachliefern. Wenn genug Leute da sind, dann werden wir es auf jeden Fall mit Content versorgen. Es wird auf jeden Fall Langzeit-Support geben, wie bei allen unseren Spielen. Also auch unser erstes Spiel kriegt immer noch mal Patch, wenn wir noch irgendwelche Fehler finden oder so. Also wir werden sicher zum Release reichlich Updates nachliefern mit Quality-of-Life-Sachen, die auffallen, und Balancing-Anpassungen, was weiß ich. Und ja, der längerfristige Plan hängt ein bisschen vom Launch ab.
Hattet ihr im Vorfeld auch mal drüber nachgedacht, was ich das ja für die Art des Spiels, würde es sich ja zumindest anbieten, sowas wie so ein Early Access oder so zu machen, oder stand das nie zur Debatte?
Wir haben es beim ersten Spiel gemacht und ja, also man hätte es machen können, aber wir haben das Spiel ja an sich jetzt abgeschlossen. Also es ist vollständig mit allem, was wir machen wollten, und dann brauchen wir halt auch kein Early Access machen. Mittlerweile ist Early Access ja auch ein bisschen verpönter als ganz am Anfang, weil es halt auch so viele Spiele gibt, die ja dann nie aus dem Early Access rauskommen oder einen schlechten Zustand reinstarten.
Ich lache gerade, weil ich an Star Citizen denken muss.
Ja, das wird wohl nie fertig werden.
Ja, ich habe auch das Gefühl. Also ich muss sagen, für mich persönlich bei Tower Defense denke ich auch schnell so an dieses böse Wort Free-to-Play und so und an solche Klamotten. Aber in die Richtung geht ja euer Spiel gar nicht. Und ich muss sagen, ich habe es halt entdeckt, als der Nils Boomhoff von den Rocket Beans das bei sich im Stream gespielt hat. Und habe halt direkt gesagt, ey, das sieht ja richtig cool aus. Er hat ja auch mit dem Chat dieses Interaktionsfeature hat er ja auch genutzt. Das sah für mich interessant aus. Das war jetzt für mich nichts, wo ich gesagt hätte, oh ja, das möchte ich so auch gerne nutzen. Aber es ist halt für mich, und na, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, es war halt sofort so auf den ersten Blick, ey, hör mal, das ist eigentlich das perfekte Spiel, um es so schön zurückgelehnt auf dem Steam Deck oder, du hast es schon erwähnt, auf der Switch zu spielen. Und und das war ja dann auch der Punkt, wo ich so gedacht habe, ich hau dich einfach mal an, wie es mal mit einer Podcast-Folge war, auch wenn ich da ein wenig im sonstigen Ordner geschlummert habe, aber haben wir ja dann alles noch hinbekommen.
Ja, es ist auch lustig, auf dem Handy zeigt den sonstiges Ordner irgendwie gar nicht an, beziehungsweise nur, wenn man explizit irgendwie hin navigiert, und ich benutze Twitter halt meistens tatsächlich auf dem Handy, und ja, ich habe es dann nur zufällig gesehen, weil ich eine Nachricht bekommen habe, die nicht im sonstiges Ordner war und dann gesehen habe, Moment, da steht ja eine neue Nachricht im sonstiges Ordner.
Ja. Ja, ich sag mal, das ist natürlich auch immer so aus meiner Perspektive, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Problematik, ne, auf welchem Kanal versucht man jetzt irgendwie die Leute zu kontaktieren, ne, weil ich muss sagen, per E-Mail habe ich auch schon in 2, 3 Fällen mal gemacht, aber mit der E-Mail-Anfrage habe ich bis jetzt noch nie gute Erfahrungen gemacht und ja, das ist dann halt auch immer ein bisschen frustrierend, weil dann schickt man eine Mail an die offizielle Kontakt-E-Mail-Adresse, die einem angegeben wird und kriegt dann einfach gar keine Rückinfo oder gar keine Rückantwort. Und es kann natürlich dann entweder heißen, dass es gelesen wurde und sich einfach gedacht wird, was will der denn? Nee, lass mal sein. Oder einfach, dass man halt auch irgendwo im Spam-Ordner oder sonst wo hängen geblieben ist und einfach gar nicht stattgefunden hat. Und ja, mit uns beiden war es ja sehr lustig, weil mich dann quasi deine Nachricht halt ein paar Wochen später, als ich dann so wach wurde und mich quasi auf zur Gamescom gemacht habe, ich dann deine Antwort gesehen habe und ja, dann hatten wir uns da ja auch dann mal kurz getroffen, kurz unterhalten und der Rest ist Geschichte, wie man
genau,
so schön sagt.
Genau, es war ja letztlich dann sogar ganz gutes Timing.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das war vor allen Dingen auch deswegen gutes Timing, weil euch konnte ich ja auch recht einfach finden. Es gab noch so 2, 3 andere Stände, die ich gesucht habe über die 2 Tage, die ich da war, aber nie gefunden habe. Und ja, das ist so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen ärgerlich an der Gamescom an sich. Also die Wegfindung da ist ja sehr optimierungswürdig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ihr hattet ja schon so ein bisschen den Vorteil, ich weiß nicht, ob ihr da auch von profitieren konntet, aber wenn man als Privatbesucher gekommen ist, dann ist man ja so ein bisschen durch dieses Parkhaus gelotst worden. Und wenn man dann hochgekommen ist, dann ist man ja direkt in der Indie Arena gelandet und ja, quasi mehr oder weniger direkt euch so ein bisschen in die Arme gelaufen.
Ja, genau. Wir hatten Glück, dass wir relativ nah am Gang waren, in dem Hauptgang. Das war schon ganz gut. Besser wäre noch gewesen, da wo die Switch-Anspielstation gewesen wäre, weil die ja direkt am Gang waren.
Ja, ja.
Aber es war nicht die schlechteste Position, glaube ich.
Wie war da so insgesamt die Erfahrung für dich? Bist du vorher mit den anderen Spielen auch auf der Gamescom gewesen?
Gamescom war das erste Mal. Ich war letztes Jahr das erste Mal überhaupt auf Messe als Aussteller. Auf der Polaris in Hamburg. Und dann war ich dieses Jahr noch auf dem Indie Game Fest, auch in Köln. Und auf der GG Bavaria. Aber Gamescom ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also es ist sehr anstrengend gewesen, weil es ja 5 Tage, 11 Stunden sogar. Also um 9 war ja Fachbesuchereinlass bis 20 Uhr. Also das war schon echt hart. Aber es war auch ziemlich cool. Also generell bei den Messen ist halt immer schön, man sieht die Leute direkt, wie sie es das erste Mal spielen und ihre Reaktion dazu.
Mhm.
Das hatten wir bei den alten Spielen gar nicht. Und das ist halt jetzt schon gut. Und wir haben also zum Beispiel das Tutorial vom Spiel haben wir halt auch, glaube ich, 3-mal oder 4-mal überarbeitet, immer mit dem Feedback von den Leuten auf Messe, um das halt möglichst gut hinzukriegen. Weil wir da bei den vorigen Spielen auch immer Probleme hatten, da hatten wir kein gutes Tutorial, aber sehr viele Funktionen, die dann nicht oder schlecht erklärt wurden. Und dann hat man halt gemerkt, dass die Leute da komplett überfordert sind. Und das wollten wir diesmal ein bisschen smoother hinkriegen.
Ja, aber das hat ja auch dann, glaube ich, gut funktioniert. Also, wobei ich von der Benutzung her auch vorher, ne, ich hatte ja die Demo vorher schon gespielt, habe ich da jetzt auch für mich persönlich keine Probleme gesehen, aber man möchte dann natürlich auch, sage ich mal, so allen Spielerlevels so ein bisschen gerecht werden. Ne? Und nicht nur dem sehr viel Spieler oder dem Hardcore-Spieler.
Ja, genau. Also es muss ja für jeden Einsteiger freundlich sein, nicht nur für die eh schon alles checken.
Genau. Und die dann eher noch fragen, hör mal, wieso erklärt ihr so viel? Ich möchte mir das selber erarbeiten. Damit ihr dann das Souls-like unter den Tower Defense spielen werdet. Nee, bitte nicht. Also ich selber bin kein großer Souls-Fan. Also so eine schöne Roguelite-Variante, wie ihr das ja auch eingebaut habt. Da kann ich mich sehr für begeistern und ich sag mal, außer natürlich, wenn zwischendurch dann so ein bisschen die Spielmechaniken oder Story durch Viking vorangetrieben werden, dann eignet es sich aus meiner Erfahrung auch super so ein bisschen so als Second Screen Spiel, wenn man so nebenher irgendwie Podcasts hört oder sonst was, ist es schon auch echt, echt cool dafür geeignet.
Ja, das auf jeden Fall, genau.
Weiß gar nicht, die Demo, die habt ihr ja auch nachträglich noch ein bisschen gepatcht. Ich weiß gar nicht, ist der, kommt mir das nur so vor oder ist der Anfang jetzt ein bisschen härter? Weil so bei meinem ersten Start, den ich hatte bei dem Spiel, da kam mir das alles noch sehr, sehr, also einfach möchte ich jetzt nicht sagen, aber da bin ich eigentlich sehr problemlos so weitergegangen. Und jetzt beim Neustart habe ich durchaus, was ja bei Roguelites nicht schlimm ist, aber da habe ich doch durchaus ein paar Mal das virtuelle Gras von unten gesehen. Oder bin ich einfach schlechter geworden in
also
den paar Wochen?
Also ich weiß nicht, wann du es das letzte Mal gespielt hast, aber wir haben in den letzten Monaten auf jeden Fall oder in den letzten Wochen auch noch viel am Balancing geschraubt, Sachen stärker gemacht oder schwächer gemacht, meistens eher schwächer gemacht, weil es teilweise zu leicht war. Aber es hängt natürlich jetzt auch ein bisschen vom Glücksfaktor ab, welche Karten du wann kriegst und welche Gegner wann kommen und welche Pfade du kriegst. Weil du kannst die stärkeren Gegner haben. Also es ist ja so, je schneller ein Gegner ist, desto weniger HP hat er. Und je langsamer, desto mehr. Und wenn du jetzt die langsamen Gegner hast, die mehr HP haben, auf einer sehr kurzen Strecke, dann kann es halt sein, dass du am Anfang schon Probleme kriegst. Wenn du jetzt die normalen kriegst oder die schnellen, die du mit einem Schuss besiegst, dann ist es kein Problem. Und wenn du jetzt am Anfang zum Beispiel kein Schadensupgrade kriegst, sondern bloß Reichweite, dann bringt dir das vielleicht nicht so viel. Also es kann einfach Pech gewesen sein, dass es dir jetzt ein bisschen schwerer vorkam. Kann aber auch sein, je nachdem, wann du zuletzt gespielt hast, dass es halt an Balancing-Änderungen lag.
Ja, also ich glaube davor, das war tatsächlich eher so Anfang August. Also da lagen schon ein paar Wochen dazwischen. Von daher wird da sicherlich sich noch ein bisschen was geändert haben. Und man muss natürlich sagen, ne, da bin ich dann auch wieder beim Stichwort Second Screen. Wenn man vielleicht nicht so ganz aufmerksam ist, dann mag es vielleicht auch einfach mal vorkommen, dass man vielleicht jetzt nicht sich unbedingt die günstigsten Karten aussucht in dem Moment. Weil, wie du schon sagst, wenn ich jetzt natürlich den vielleicht die Reichweite immer weiter erhöhe, aber den Schaden nicht nennenswert, ja, dann kriege ich im Zweifelsfall natürlich auch mit schnelleren Gegnern vielleicht trotzdem irgendwann ein Problem.
Ja, genau.
Das kann natürlich dann durchaus schon sein. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema hier nicht Free-to-Play. Was wird das Spiel denn kosten? Kannst du das sagen?
Ja, es kostet 19,99.
Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also, wie gesagt, für das Level an Polish und den Spielspaß, den man da bekommt, auf jeden Fall nicht übertrieben. Ich muss sagen, ich finde es auch persönlich, auch wenn ich ja selber Nutzer bin, finde ich es auch eigentlich immer eher schade, wenn ich jetzt ein Indie-Spiel sehe, wo ich beim Preis denke, wieso habt ihr den denn nicht höher angesetzt? So, ihr hättet doch nicht so niedrig gehen müssen. Und von daher, nö. Aber die rund 20-Euro-Marke finde ich da auf jeden Fall schon sehr in Ordnung und sehr fair auch.
Ja, es ist, ich schaue halt immer, was andere Spiele so in die Richtung kosten und wo wir uns da einordnen würden. Und ich meine, die meisten ernstzunehmenden Indie-Spiele sind ja auch so um die 20 Euro rum. Also die erfolgreicheren, sage ich mal. Und was ich schon mehrfach gehört habe und was bei mir tatsächlich auch so ist, alles, was unter 10 Euro kostet, also Standardpreis, jetzt nicht mit Rabatt oder so, hake ich dann teilweise auch schon eher als Trash-Spiel ab. Ich weiß nicht, wie vielen anderen das auch so geht, aber ich habe schon von einigen gehört, dass es so ist und bei mir halt auch, dass ich da dann eher ein bisschen skeptisch bin, ob da überhaupt ein gutes Spiel drinstecken kann. Und man muss es auch so sehen, gerade bei Steam verkaufen sich Spiele halt mit Rabatt eher als, also zum Launch natürlich und danach ist es hauptsächlich noch in den Sales. Und je höher der Standardpreis ist, desto mehr Spielraum hat man auch für Rabatte.
Ja, das stimmt. Ich sag mal, wenn ich jetzt das mit der Preisgestaltung kann ich auch von mir aus, kann ich das auch so bestätigen. Dass natürlich ab einer gewissen Preisgrenze sowohl nach oben als auch nach unten einfach die Wahrnehmung des Spiels sich verändert. Ne, das ist einfach so. Und ja, wie du schon sagst, wenn man jetzt bei einem Spiel erwarten würde, hey, das ist eher so in der 20-Euro-Region und dann steht da auf einmal irgendwie 6,99 € oder so, ne, dann ist halt auch nicht der erste Gedanke, auch wenn es vielleicht schön wäre, aber der erste Gedanke ist halt nicht, ey, das ist ja total günstig, wie cool, sondern halt, Moment mal, so was stimmt mit dem Spiel nicht, dass ihr nur 6,99 €
dafür nehmt? Ja, genau,
genau. Ne, also.
Genau, und so ist es halt dann auch ab 30 € ungefähr, dann geht es wieder in die andere Richtung. Dann erwartet man halt auch viel mehr. Als
genau, das ist dann eher so, Moment mal, das dafür wollt ihr 30 € haben, so, nee, das glaube ich dann aber auch nicht und ja, deswegen, nee, und bei mir ist es ja tatsächlich auch so, also wenn ich jetzt ein Spiel sehe, an dem ich so halb interessiert bin und sage, na, ob ich jetzt noch nicht mal unbedingt wegen dem Spiel, sondern eher wegen dem Pile of Shame, der irgendwie so seinen dunklen Schatten über mich wirft, wo ich dann vielleicht überlege, na, muss ich das Spiel jetzt unbedingt zu dem Preis haben? Ja, dann kommt es halt auf die Wishlist und ne, beim nächsten Sale ist man dann im Zweifelsfall halt dabei.
Also, genau.
Das passiert, das ist natürlich der Vorteil, den das 6,99 € Spiel hat. Auf den Sale wartet man da im Zweifelsfall natürlich jetzt nicht mehr, aber
genau, das ist dann eher was für den Impulskäufer oder so.
Genau. Ja, aber das sind halt in der Regel, ne, sind das dann aber auch wirklich die Spiele, die kauft man dann so impulsartig, dann spielt man die vielleicht auch mal eine Stunde, anderthalb oder so und nach der ersten Session packt man die halt nie wieder an, weil die meistens, ne, ich möchte jetzt keinem Spiel zu nahe treten und keinem Entwickler, aber weil die halt meistens dann auch halt aus Gründen in diesen niederen Preisregionen sich bewegen.
Ja,
ja. Also, und ich sag mal, es gibt natürlich immer mal so Ausreißer wie ein Vampire Survivors, was ja mega eingeschlagen ist und ja auch wirklich extrem günstig war, aber ja, ich sag mal so, von der Optik her möchte ich jetzt auch sagen, ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel, was man sieht und wo man sagt, hey, da möchte ich jetzt gerne, was weiß ich, die 15 oder 20 Euro für zücken. Ne, von daher ist das wahrscheinlich auch ein Stück weit Geheimnis des Erfolges gewesen. Und auch da kommen wir wieder an den Punkt, auch das Spiel ist ja im Game Pass gelandet und der hatte sicherlich auch nochmal einen gewissen Anteil an dem Erfolg des Spiels.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei dem sehr niedrigen Preis, wie es Vampire Survivors hatte, ist halt die Einstiegshürde sehr niedrig gewesen. Ja, es war wahrscheinlich irgendwie ein Streamer hat es mal gesehen. Also ich weiß nicht genau, wie da die Erfolgsgeschichte war, aber ich glaube, es war in die Richtung. Hat sich gedacht, naja, mit, was hat es gekostet, 2 € oder so, da macht man nicht viel falsch und dann hat man gespielt. Und die Zuschauer haben dann gesehen, oh, es kostet nur 2 €, das spiele ich halt auch.
Ja. Ja, so letztendlich war es bei mir auch so. Ich habe das Spiel erst mal irgendwo gesehen und habe mir nur gedacht, so, ah nee, weil ich muss sagen, ja, so ein bisschen dieser Retro-Look, dem kann ich schon was abgewinnen, aber so dieses 8-Bit-mäßige, das macht mich dann noch weniger an, als wenn es so optisch in die 16-Bit-Richtung geht. Ne? Von daher, ich habe das Spiel so gesehen mit seiner doch etwas kruden Grafik und habe dann irgendwie auch nur so ein paar Schlagworte gehört, wo ich gesagt habe, nee, das ist aber nicht so meins. Ja, dann habe ich halt irgendwann später in einem Podcast nochmal was über das Spiel gehört, wo dann gesagt wird, hey, das müsst ihr unbedingt mal anspielen. Und ich habe gedacht, also da vielleicht hast du dich ja doch extrem in diesem Spiel getäuscht und hab's ne, genau unter diesem Aspekt, ja komm, also für 2,99 €, selbst wenn es jetzt richtig, richtig kacke sein sollte, 2,99 €, ja, da ärgerst du dich dann auch nicht drüber, wenn du die ausgegeben hast und ja. Das natürlich, wenn du weit genug nach unten wieder in das Preissegment gehst, ne, da sind wir wieder dann bei dem Punkt, dann hast du natürlich wieder eine eigene Stufe für dich, halt der, ach komm, das ist so günstig, darüber ärgere ich mich auch nicht, wenn es jetzt ein Fehlkauf war, ja. Ne, so die Preisregion.
Ja, genau.
Ja, aber ich sag mal, das ist ja eindeutig nicht, sag ich mal, die Richtung, in die ihr euch bewegen wollt, sondern ja schon weiter nach oben und ja, ich glaube, dass CyberTD auch wieder ein guter weiterer Schritt in die Richtung war, Und ich drücke die Däumchen, dass der Release auf jeden Fall schön erfolgreich war. Ich tue mein Mögliches, um da auch die Wahrnehmung ein wenig zu schärfen.
Das ist lieb.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für das nette Gespräch. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörenden, ihr habt auch ein bisschen was daraus ziehen können für euch. Und wie gesagt, auf jeden Fall alle morgen Cyber-TD fluten. Und wie gesagt, solltet ihr aus Gründen jetzt aktuell die 20 Euro nicht zur Verfügung haben, dann einfach schön auf die Wishlist und warten und na, vielleicht irgendwo auf Social Media zumindest teilen oder so, um das Ganze ein wenig zu unterstützen.
Genau.
Ja, und weiß nicht, hast du noch etwas, hast du noch eine Botschaft an die Welt, die du loswerden möchtest?
Also ich könnte noch ergänzen, dass es uns natürlich auch sehr helfen würde, wenn es jemand zum Launch kaufen sollte, auf Steam zumindest, und spielt, dass er da natürlich auch gerne ein Review schreiben darf, denn das hilft auch immer. Ansonsten, wie du sagst, Geld auf die Wishlist packen und irgendwann im Sale mal holen. Wir machen immer irgendwann Sales. Wann hängt immer vom Erfolg des Spiels ab. Genau, aber ansonsten danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Ja, immer gerne und beim nächsten Spiel auch gerne wieder. Ich sag mal, jetzt lande ich ja nicht mehr in den sonstigen Nachrichten. Ja,
genau.
Ich glaube, da kommen wir dann schon einfacher zusammen.
Genau, das sollte jetzt nicht mehr passieren.
Ne? Ja, dann wie gesagt, danke auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.